Also wir hatten, darf ich denen, die zum ersten Mal hier sind, sagen, angefangen, den Epheserbrief zu besprechen. Dies ist nun keine Evangelisationsversammlung. Die Evangelisationsversammlung, die will Menschen erwecken. Sondern dies ist eine Bibelstunde für solche, die nun einen neuen Anfang gemacht haben und Nahrung brauchen für ihre Seele. Und Nahrung ist Gottes Wort. Wir stehen Epheser 4. Und Vers 19 an. Also ich darf noch mal von Vers 17 lesen. Der Apostel Paulus schildert zuerst die Welt, wie sie ist. Er macht sich keine Illusionen. Vers 17, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt wie die anderen Heiden. Wandeln in der Nichtigkeit, in der Kraftlosigkeit, heißt es wörtlich, ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist, und die entfremdet sind vom Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, so in ihnen ist, durch die Blindheit ihres Herzens. Bis dahin hatten wir es besprochen und von Vers 19 besprechen wir es heute. Welche ruchlos sind und ergeben sich der Unzucht und treiben allerlei Unreinigkeit samt dem Geiz. Ihr aber habt Christum nicht also gelernt, so anders ihr von ihm gehört habt und in ihm gelehrt seid, wie in Jesu ein rechtschaffenes Wesen ist. Soweit. Wir sprechen heute von Vers 19 ab. Da steht das Wort, welche von den, also zuerst schildert er die Welt, wie sie ist, die unbekehrte Welt. Natürlich, die hat ihre schönen Seiten, weil sie Gott geschaffen hat. Wie bist du doch so schön, du weite, weite Welt. Aber der Mensch, das ist Unglück, nicht? Und da steht hier, sie sind ruchlos. Das ist sehr schwierig, wenn man aus einer anderen Sprache ins Deutsche übersetzen muss. Der Billy Graham hatte einen großartigen Dolmetscher. Und wer Englisch konnte, der hat dann oft gemerkt, wie es rasch umgegossen hat in deutschen Sprache, nicht? Luther übersetzt ruchlos. Hier steht im Griechischen ein Wort, das man eigentlich kaum übersetzen kann. Apelgekotes. Da steht das griechische Wort Algos drin. Apelgekotes sind Leute, die kein Algos haben. Algos ist Schmerz. Hier ist die Rede vom Schmerz über sich selber. Vom Schmerz über seine Sünde. Vom Schmerz über seine eigenen Niederlagen. Und Apelgekotes, das sind die Leute, die kein Schmerz empfinden über sich selber. Das ist dann sein Wort, diese Bildung nun. Algos Schmerz, das ist ein Wort, das in Griech, Sie wissen, das Neue Testament ist ursprünglich griechisch geschrieben, nicht? Und Luther hat es in Deutsch übersetzt. Algos, der Schmerz, ist ein Wort, das überall im Griechischen vorkommt. Aber es gibt Worte, die sind eigentlich bloß im Neuen Testament, dann da in der geistlichen Sprache. Dies Apelgekotes wurde ein christliches Wort. Das nahmen die Christen auf und sagten damit das Wesen der Welt. Das sind Leute, die keinen Schmerz darüber empfinden. Nicht zu einem Christen sagte mal ein Weltmensch, du bist ja genauso schlecht wie ich. Ja, sagte, aber ich kann traurig sein darüber. Das ist das Kennzeichen der unbekehrten, ungeistlichen Welt. Dass sie sündigt und findet es nicht schlimm. Man hat einen Krach und findet es völlig in Ordnung. Und wenn man hört vom Frieden, denkt man, ja, aber das betrifft mich ja nicht. Denn die Frau, mit der ich einen Krach habe, die ist ja auch eine üble Type, nicht? Das betrifft das alles nicht. Einer, der in Jesu Gewalt gekommen ist, der ist traurig, wenn es ihm nicht gelingt, Frieden zu machen. Der ist traurig über schmutzige Gedanken, die er hat. Er ist traurig über seine Niederlage. Er ist traurig, dass, um Bruder Massos Wort eben aufzunehmen, der tote alte Mensch eben so wahnsinnig lebendig ist, nicht? Ich kenne ja die schöne Geschichte, dass mal einer sagte, der muss ersäuft werden, der alte Mensch. Da sagte der andere, aber meiner kann schwimmen. Dass der schwimmen kann, der alte Mensch, das ist, das bereitet Schmerz, nicht? Das ist das Kennzeichen der Welt, dass sie sündigt, also ruchlos ganz richtig übersetzt, nicht? dass sie sündigt, ohne dass sie zur Buße treibt, ohne dass sie es traurig macht, ohne dass sie ihnen Schmerz bereitet, ohne dass sie überhaupt einsehen, dass es Sünde ist. Es ist erschütternd, wie haarscharf Paulus in diesen paar Worten das Wesen der unbekehrten Welt skizziert. Dann weiter, welche ruchlos sind und ergeben sich der Unzucht und treiben allerlei Unreinigkeit samt dem Geiz. Da brauchen wir eigentlich gar nicht viel dazu zu sagen. Das ist ja unser natürliches Wesen. Hinweisen möchte ich Sie jetzt nur mal auf das merkwürdige Wort, das hier steht. Sie ergeben sich. Da steht wirklich im Griechischen ein Wort, das es viel nachdrücklicher macht. Ein Wort, das gebraucht wird, wenn etwa eine belagerte Festung die weiße Fahne aufzieht und kapituliert. Ein Wort, das in der Septuaginta, das die griechische Bibel des Alten Testaments steht, sehen Sie, wenn ein, also in Israel gab es auch Sklaven, aber da gab es ein Gesetz, dass Sklaven nach 7 Jahren freigegeben werden mussten. Da war alle 7 Jahre so ein Freijahr, da mussten alle Sklaven freigegeben werden. Nun gab es Kerle, die hatten ihren Herrn lieb gewonnen und hatten keinen Mut mehr, auf eigenen Füßen zu stehen. Und die konnten sagen, ich will gar nicht frei werden, ich möchte bei meinem Herrn bleiben. Und da wurde eine Zeremonie vollzogen, dass das galt. Die ergaben sich freiwillig weiter in diese Sklaverei. Sie brauchten nicht, aber sie ergaben sich. Dieses Wort steht hier. Sie ergeben sich der Unzucht samt dem Geiz. Hier ist etwas sehr Wichtiges gesagt über unser natürliches Herz. Die Sünde kommt nicht über uns wie ein Unglück, sondern wir ergeben uns ihr. Wir ziehen irgendwo die weiße Fahne und sagen, soll der Teufel regieren in meinem Leben. Dann sollen Menschen regieren. Dann will ich es eben so. Ich will es, es ist nicht dabei. Es geht nicht anders. Dieses schreckliche Kapitulieren vor der Macht der Sünde steht hier. Sie ergeben sich. Sie überliefern sich. Das ist mein Recht. Und sehen Sie, ich will es jetzt nicht mehr anders. Ich will es jetzt nicht mehr anders. Ich habe es auch bei jungen Menschen erlebt, die eine Zeit lang im Weihlaus waren und zu keiner Entscheidung kamen. Und dann eines Tages einfach sagten, ich will es jetzt gar nicht anders. Ich will jetzt sündigen. Ich will es jetzt so haben. Wir kennen das alle. Dies ist die Waffenstrecke der Sünde und sich selber in die Macht der Finsternis begeben. Verzichte darauf, den Weg Gottes zu gehen. Und hier ist, an dieser Stelle steht eben doch, dass es letztlich in unserem Willen steht. Ob wir dem ich kann mich von der Sünde nicht selber befreien, aber ich kann Heiland suchen, der mich davon befreit. Ich kann das Angesicht dessen suchen, der am Kreuz für mich gestorben ist. Oder ich kann mich der Sünde ergeben. Diese letzte Entscheidung ist in unsere Hand gelegt. Das steht hier ganz deutlich. Und es läuft einem kalten Rücken runter. Wir haben nur ein einziges Leben. Wem ergebe ich mich? Sie ergeben sich der Unzucht samt dem Geiz. Es gibt ein Lied, das heißt, Jesu, dir ergebe ich mich, dein zu bleiben ewiglich. Das steht nebeneinander. Sie ergeben sich, Jesu, dir ergebe ich mich. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt keinen dritten Weg. Es gibt keinen dritten Weg. Das müssen wir uns ganz klar machen. Es ist interessant, welche Rolle hier in diesen paar Versen die Sexualität spielt. Unzucht und Unreinigkeit, nicht? Diese Dinge sind ja eine schreckliche Macht. Und da aber ein Volk aufhört, christlich zu sein, wie unser Volk, wir sind kein christliches Volk mehr, da ist merkwürdig, wie diese Dinge an Oberfläche steigen. Wenn ich so mit jungen Leuten noch zu tun habe, habe ich den Eindruck, das ist ihr Lebensinhalt. Das ist gerade gewissermaßen der Sinn ihres Lebens, dass ich möglichst viel erotische Abenteuer habe. Sonst hat man auch nichts vom Leben. Wenn ein junger Kerl etwas vom Leben haben, dann meint er doch diese Dinge, nicht? Dann meint er diese Dinge. Und da gibt es nur eine Bremse, das ist der Geiz. Das ist noch Geld verdienen. Das muss ich auch noch haben, nicht? Das ist die Bremse gegen die Unreinigkeit. Samt dem Geiz. Es ist eigenartig, wie wenig sich die Welt eigentlich geändert hat. Wenn ich heute eine moderne Großstadt ansehe und ging also sagen, als einer noch nie gesehen hat, durch die Straßen einer Großstadt so zwischen 8 und 10 oder 7 und 10 und würde dann fragen, was ist der Gesamteindruck, dann wäre doch der Geld und Sexus, Geld und Sexualität, Geld und das erotische Abenteuer, Geld machen, möglichst viel haben, möglichst auftreten können und das erotische Abenteuer. Das ist doch der Inhalt des Menschen von heute. Und das nennt Paulus hier. Sehen Sie, wie wenig hat sich die Welt seit dem alten Rom, das Paulus hier schildert, oder Ephesus, Ephesus war eine große Weltstadt wie Hamburg, nicht? Die schildert Paulus hier mit ein paar Strichen, das umgibt euch, diese Welt umgibt euch. Das hat sich überhaupt nicht geändert. Geld machen, ausgeben können, auftreten können, angeben können und sexuelle erotische Abenteuer. Offenbar sind diese beiden Dinge die besonderen Fallen Satans, seine gebräuchlichsten Mittel. Und als ich soweit gekommen war in meiner Überlegung, da habe ich gedacht, wenn man sich mal alle Skandalaffären der letzten 10 Jahre überlegt, da ging es immer um Bestechung oder sexuelle Verfehlung. Nicht ein berühmter Reporter stürzt plötzlich, weil er sich mit minderjährigen Angestellten vergangen hat. Sie werden es gelesen haben, nicht? Chefredakteur einer großen Zeitung. Dann schreißen alles Maul über ihn auf, die wahrscheinlich genauso viel Dreck am Stecken haben, nicht wahr? Oder denken Sie an die Bonner Bestechungsaffären. Es geht immer um Geld oder Sexualität. Da sind unendlich viele Männer gestolpert. Wie viele sind bekannt geworden, wie viele nicht. Offenbar sind diese beiden Dinge die gebräuchlichsten Fallen des Teufels, einen Menschen von Gott wegzubringen. Und es ist darum sehr gut, wenn wir jetzt nicht machen und sagen, na, die schlechte Welt, nicht, sondern uns mal klar machen, dass der Teufel absolut keinen Schwur geleistet hat, uns mit diesen beiden Dingen nicht zu versuchen. Das hat er nirgendwo versprochen, nicht? Hat er nirgendwo versprochen. Das, man muss wenigstens wissen, wo kommen die Angriffe her? Hier kommen sie her. Und nun kommt dieser Vers 20 hinein, auf einmal wie ein Fanfarenstoß, wie ein Klang aus einer anderen Welt. Wie soll ich sagen, sehen Sie, es ist ab und zu in der Bibelstunde so gewesen, dass alles so ein bisschen müde da hockt und der Pastor redet und redet. Motto, wenn alles schläft und einer spricht, den Zustand mein Unterricht nicht. Und dann auf einmal fiel das dem Pastor auf und er sagt, mach doch mal einer irgendwo ein Fenster auf. Und auf einmal gab es einen Luftzug und dann wachte alles auf, nicht? So ein frischer Luftzug. So kommt mir der Vers 20 vor. Ihr aber habt Christum nicht so gelernt. In diese ganze schmutzige und doch so faszinierende Atmosphäre dieser Welt, Geld und Sexus, kommt auf einmal das Wort Christus, Erlösung. Ihr aber, Gemeinde Jesu Christi, nicht also. Verstehen Sie, da ist jedes Wörtchen in diesem Satz auf einmal ein Lufthauch in eine verdorbene Luft hinein. Und ich möchte, dieser Lufthauch hätte uns und berührt uns täglich. Ihr aber habt Christum nicht also gelernt. Jetzt muss ich dazu einiges sagen, zu dem Vers 20. Wenn wir eben also noch das angesehen haben, wie die Welt aussieht, dann kriegen wir jetzt gezeigt, wie ein Christenleben aussieht. Ihr aber nicht also. Also jetzt kommt zweitens das Christenleben, nicht? Ihr aber habt Christum nicht also gelernt. Ich muss meine Uhr stellen, die Sachen sehen. Naja, das ist gut. Das ist noch besser, als ich dachte. In diesem Wörtlein, ihr aber habt Christum nicht also gelernt, wird zunächst mal deutlich, dass ein fundamentaler Unterschied ist zwischen der verlorenen Welt, die unter Gottes Zorn steht und der Hölle zuwandert in vier Reihen, und der Gemeinde Jesu Christi, die den Heiland angenommen hat im Glauben. Und ihm gehört. dass ein fundamentaler Unterschied besteht zwischen dem Volke Gottes und der Welt. Ihr aber nicht also. Da ist ein Grab. Mein Freund Dr. Chambre, ich weiß nicht, ob ich das Bild mal gebraucht habe, der hatte mal einen Artikel geschrieben, in dem sagt er so, bei uns in der Schweiz, im Wallis, also im französischen Teil der Schweiz, gibt es große Weinberge da am Genfer See. Und die sind nicht zusammenhängende Grundstücke, sondern oft so ein Bauer, da ist eine Wiese und dann kommt wieder ein Weingarten, ein Weinberg. Und dann sagt er, ich habe ihn immer gepackt, wie im Frühling der Weinbauer einen schmalen, ganz tiefen Graben mache zwischen der Wiese mit ihrem Unkraut und dem Weinberg und dem Weingarten. Denn das wäre das Gefährlichste, wenn alles Unkrautzeug von der Wiese, diese Quecken und was da so gibt, ich verstehe mir von der Botanik nichts, von der Zoologie, wenn das darüber wächst. Und darum ein schmaler Graben. Der Weinberg ist getrennt von der Wiese mit allem Unkraut. Und dann sagt er, das ist eine Lehre, die die Bibel dauernd sagt. Es ist ein Graben zwischen denen, die auf Jesu Seite getreten sind und der Welt. Jetzt nicht so, dass sie uns nichts mehr angeht, nicht? Das im Gegenteil, wir möchten die ganze Welt auf die Seite des Weinbergs ziehen. Das möchten wir gerne. Aber zunächst, es muss ein Schritt, das ist ein Graben, das ist ein Schnitt, das ist ein Einschnitt. Ihr aber habt Christum nicht also gelehrt. Es ist ein Existenzunterschied zwischen denen, die Vergebung ihrer Sünden bekommen haben durch Jesu Blut. Die es geglaubt und erkannt haben, dass Jesus ihr Heiland geworden ist. Und die ihm nun gehorsam werden wollen. Die etwas wissen von dem Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Herzen. Und einer Welt, die weder traurig sein kann über die Sünde noch das Schlecht empfindet, die kein Heiland braucht, die mitten in dreckigen Sünden sagt, ich tue Recht und scheue niemand und Gott nicht fürchte. Nicht also. Und dabei darf ich eben deutlich machen, wenn Paulus sagt, ihr habt Christum nicht also gelernt, dann sagt er im Folgenden gleich, sehen Sie, er hat die Welt geschildert, nicht? Unzucht samt dem Geiz und blind. Dass er, wenn du auf die Seite Christi kommst, dann ist es nicht so, dass du jetzt bloß das ablegst und dann ist nichts mehr da, sondern beginnt tatsächlich positiv ein neues Leben. Positiv ein neues Leben. Wenn ich jetzt noch recht deutlich, das wird in den folgenden Versen recht deutlich. Das ist mir sehr wichtig, das deutlich zu machen. Sehen Sie, neulich kommt ein Mann zu mir und sagt, Herr Pastor, wissen Sie, mir brauchen Sie vom Evangelium nichts zu sagen. Ich brauche Jesus nicht. Mir kann keiner was nachsagen. Und da habe ich gesagt, das ist Ihr Unglück, dass Ihnen keiner was nachsagen kann. Keiner was Gutes nachsagen kann. Das ist Ihr Unglück. Sehen Sie, angenommen, Sie hätten also wirklich angenommen, was ich nicht glaube, Sie hätten alle Unkraut rausgerissen aus Ihrem Herzen. Sie lügen nicht mehr, keine Lüge, nicht? Und keinen schmutzigen Gedanken, keinen Streit, kein Neid. Sie haben alles Unkraut rausgerissen, da ist ja gar nichts da. Kann Ihnen keiner was nachsagen. Leute, Jesu sind Leute, denen man furchtbar viel nachsagen kann. Dass sie gütig sind. Dass sie lieb haben können ihre Feinde. Dass sie unter den Weg gehen können. Dass man ihnen Reinheit ausstrahlt. Dass sie Opfer bringen können. Verstehen? Denen muss man eine Menge nachsagen können, den Jüngern Jesu. Ich sage dir mal, wenn ich auf einem Bauplatz, wo lauter Unkraut wächst, alles Unkraut rausreiße, habe ich noch keinen Garten. Sondern habe ich einen Bauplatz oder habe ich einen Fußballplatz oder was nicht. Ein Garten ist erst, wenn neue Pflanzen gepflanzt sind. Und wenn Paulus sagt, ihr habt Christum nicht also gelernt, dass die Pflanzen in eurem Leben Unkraut sind, Unzucht, Geiz und das alles. Nein, das nicht, das muss rausgerissen werden, nicht? Aber dafür müssen richtige Blumen reingepflanzt werden. Die Frucht des Geistes ist Liebe und Freude. Freude und Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit. Glaube, Sanftmut, Keuschheit, das ist ein Bibelwort, nicht? Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Aber nun spricht Paulus also von diesem völlig anderen Zustand, in den ein Christ hineinkommt, nicht? Es ist eine Scheidung da. Übrigens ist das ein merkwürdiger Ausdruck, ihr habt Christum nicht also gelernt. Christum lernen, was heißt das denn? Ich hatte eben meine BK-Stunde da oben, meinen höheren Schülern. Da bin ich hinterher nochmal rein, nachdem alles zu Ende war, da saßen so 5 oder 6 Mann und streckten die Köpfe zusammen. Was ist los? Da brüteten sie über eine Mathematikaufgabe und sagten, gut, dass Sie kommen, Pastor Busch, Sie können uns mal helfen. Dann habe ich gesagt, leider nicht. Habe ich es einfach vergessen, nicht? Einfach vergessen, das ist schrecklich. Ich war doll blamiert. Nicht mit Mathematikaufgabe kann ich lernen. Ich kann es einmal eins lernen, ich kann ein Gedicht lernen. Aber was heißt, ich kann Christum lernen? Was soll denn das heißen? Kennenlernen, oder was soll das heißen? Nicht? Ich kann eine Sache lernen, Gedicht, aber ich kann doch nicht Gott Mai lernen, oder was ist da gedacht? Wie soll man das verstehen, nicht? Ich weiß auch nicht genau. Es steht tatsächlich auch im Griechischen so da. Ein Christ lernt Christus. Lernt Christus. Das ist also gewissermaßen die Aufgabe, die einem Christen gestellt ist. Dass er Christus lernt. Ich kann es nur einfach so hinstellen. Und indem ich es ausspreche, verstehen Sie vielleicht, was gemeint ist. Ja? An Jesus Christus buchstabierten Christ den ganzen Tag rum. Wie führt er mich eigentlich wunderlich? Und was ist denn eigentlich die Macht seines Blutes? Und ist es wirklich? Er ist da. Er ist wirklich da. Und wie spricht er mit mir? Und verstehen Sie, ein Christ, der buchstabiert dauernd an Jesus rum. Anders kann ich das Wort gar nicht verstehen, dass man Christum lernt. Und wenn ich also nicht bei Christus lernen und nicht kennenlernen, sondern ihn lernen. Ihn lernen. Wir können es vielleicht mal so deutlich machen. Wenn ein Junge nach Hause kommt von der Schule, da fragt die Mutter vielleicht, wenn sie eine gute Mutter ist, was habt ihr auf? Ja, im Deutschen Gedicht lernen, nicht? Und in Mathe das und das. Und jetzt fragen wir als neugeborene, wiedergeborene Kinder Gottes. Herr, ich bin jetzt ein Kind an dem Glauben. Ich muss ja lernen. Was gibt es mir für eine Aufgabe? Was soll ich lernen? Dann ist die Antwort Jesus. Jesus. Jesus, wie er am Kreuz hängt. Jesus, wie er glorreich aufersteht. Jesus, wie er Mensch wird uns zugute. Jesus, wie er weint über dich. Jesus, wie er dich unsagbar liebt. Das ist die Aufgabe, die Schulaufgabe von Kindern Gottes bis zu ihrem letzten Atemzug. Jesus, nicht? Christum lernen. Und wenn was, ist deutlich geworden, ich kann es fast nicht erklären, nicht? Aber ich hoffe, Sie kapieren es. Das ist die uns gestellte Aufgabe, Jesus lernen. Und es ist schön, Jesus zu lernen. Es ist schön, die meisten Leute wissen es gar nicht, wie schön das ist. Sie meinen, das Christentum wäre eine dunkle Moral oder eine Pfaffenknechtschaft oder was weiß ich alles für dunkle Sachen. Christsein heißt Jesus lernen. Seitdem er mich gefunden hat, ist mein Weg auf und ab gegangen. Aber eins war immer dabei, ich habe Jesus lernen müssen. Nicht? Ich habe Jesus lernen müssen. Wenn ich heute eine Predigt lesen würde aus meinen Anfangszeiten, ich glaube, die käme mir unsagbar dumm und dünn vor, nicht? Ich habe inzwischen Jesus mehr gelernt, nicht? Mehr gelernt. Aber man lernt nicht aus. Man lernt nicht aus bei Jesus. Ihr habt Christum nicht also gelernt. Und nun, dieser Paulus ist ein großartiger Seelsorger. Das darf ich eben noch sagen. Also was heißt Jesus als Aufgabe, als Pensum? Darf ich mal eben auf die Evangelisation von Billy Graham kommen? Die rief mich heute an, ich möchte Ihnen kurz einen Artikel schreiben über meine Eindrücke, mal so von innen her gesehen. Und da habe ich gesagt, für mich war der Höhepunkt, ich habe mal so überschaut, die ganzen Vorträge, aber für mich war der Höhepunkt ein Abend, wo Billy Graham eigentlich ganz dogmatisch davon gesprochen hat, wie Jesus ein wundervoller Mensch war. Er wäre gewiss Sportsmann gewesen, sagt er, wenn er heute lebte, nicht? Und ich hätte so gerne dazwischen gesagt, was muss er für eine Stimme gehabt haben? Bei der Speise nur 5.000 hat er den ganzen Tag gepredigt vor 5.000 Menschen ohne Frauen und Kinder. Rechnen die Frauen und Kinder mal raus. Ich weiß nicht, warum sie die so unverschämt rechnen da im Morgenland. Inzwischen sind sie doch in der Achtung sehr gestiegen. Nicht? Ohne Frauen und Kinder, 5.000 Männer. Und was dazu gehörte, nun, was muss der für eine Stimme? Ohne Mikrofon, ja? Was soll das für eine Stimme, für eine Glocke gewesen sein? Das schildert Billy Graham, was Jesus für ein herrlicher Mensch war. Und er war Gott. Und er war Gott. Und nun macht er klar den Wunder, hier ist Gott zu uns gekommen. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Das war eigentlich eine ganz dogmatische Darlegung. Und doch habe ich das als Höhepunkt empfunden und dachte, das ist das eigentliche christliche Jesus lernen. Nicht? Ihn als Aufgabe kommen. Nicht satt werden, nicht fertig werden, ihn zu lernen. Aber nun weiter. Ich sage, Paulus ist ein großartiger Seelsorger, nachdem er gesagt hat, ihr habt Christum nicht also gelernt, bremst er seine Darführung einen Moment und sagt, so ihr anders von ihm gehört habt und in ihm gelehrt seid, wie in Jesu rechtschaffenes Wesen ist. Das heißt, hier stoppt der Paulus einen Augenblick seine sachlichen Darlegungen ab und stellt eine Frage. Ihr habt Christus alles gelernt, sofern ihr, habt ihr eigentlich Jesus schon gelernt? Habt ihr ihn gehört? Sofern ihr, sonst brauchen wir gar nicht weiter zu reden, sagt er. Ist deutlich, er verwandelt auf einmal seine Darlegung in eine Frage. Habt ihr Jesus gehört? Habt ihr ihn gelernt? Und sehen Sie, da muss ich nun mal an einer Stelle wieder sagen, da hat Luther nicht ganz richtig übersetzt. Es heißt im Griechischen wörtlich in Vers 21, wollen Sie sich einen Vers mal vornehmen. Alle Übersetzung ist immer schwierig und dazu ist vielleicht ein Pastor da, dass er es auslegt. So ihr anders, das sagt Luther, von ihm gehört habt. Also so hat, in der Sprache Luthers war es verständlich, aber in unserer Sprache klingt es so, so ihr anders etwas von über Jesus gehört habt. So werden wir es verstehen, nicht? Es heißt aber wörtlich, so anders ihr ihm gehört habt. So ihr anders seine Stimme gehört habt, das ist der Sinn. Also verstehen Sie, das ist einfach das, zur Zeit Luther verstand man das noch so. Luther übersetzt nicht falsch, sondern die altmodische Sprache verstehen wir nicht mehr. So anders ihr ihn gehört habt, euch rufen. Ich sage, Paulus verwandelt die ganze Darlegung immer in die Frage, habt ihr eigentlich die Stimme Jesu schon gehört? Sonst versteht er das Ganze gar nicht. Und wenn ich diesen Text auslegen will, muss ich diese Frage jetzt erstmal weitergeben. Habt ihr Jesus Stimme gehört? Da fragt Paulus durch 2 Jahrtausende uns jetzt. Es ist durchaus möglich, dass Menschen den faszinierenden Evangelisten Billy Graham gehört haben. Und einige Zeit unter seinem Einfluss bleiben. Aber das wird nicht bleiben, wenn es nicht so war, dass sie Jesus' Stimme gehört haben. Dass so einmal gar nicht mehr ein Redner da war, sondern sie wussten, der Sohn Gottes, der an mich gedacht hat wie am Kreuz, der traurig ist in mein bisheriges Leben, dem das Herz bricht über mir, der möchte, dass ich selig würde, der hat mich gerufen. Und ich habe es gehört. Das hört man nicht mit den Ohren, nicht mit den Ohren, sondern man hört es mit dem Gewissen. Man hört es mit dem Gewissen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich bin so glücklich, dass Jesus' Stimme so gewaltig hier im Ruhrgebiet mal wieder gerufen hat, nicht? Und ich bin dankbar, dass Jesus' Stimme hier in diesem Weiglerhaus viele gerufen hat, nicht? Es hat mich manchmal gefreut, wenn ich hörte, die und die helfen mit als Seelsorgehelfer, von denen ich weiß, dass sie vor ein paar Jahren fern dem Leben aus Gott waren, das heißt entfremdet dem Leben aus Gott, und nun durften sie anderen den Weg zeigen, nicht? Warum? Was lag dazwischen? Jesus hat sie gerufen. Ich frage Sie, haben Sie Jesus' Stimme gehört? Verstehen Sie, wer einen, der Jesus' Stimme gehört hat, ist es zum Beispiel so furchtbar komisch, wenn er kommt und sagt, es gibt gar keinen Gott oder so. Nicht? Diese Diskussion liegt hinter ihm. Wenn mich einer gerufen hat, dann weiß ich, dass er da ist. Da ist die Frage, ob der existiert, nicht mehr aktuell. Verstehen Sie? Sind Sie über diese ersten primitiven Zweifelsfragen, es kommen nachher noch andere Zweifel, aber sind Sie über diese ersten primitiven Zweifelsfragen hinübergekommen, ob das Wahrheit ist, was hier in diesem Buche steht? Weil nämlich er selber Sie vernehmlich gerufen hat, so anders ihr Jesum gehört, Christum gehört habt. Und dann heißt es weiter, und das ist wieder so, und in ihm gelehrt seid. Das ist wieder so ein merkwürdiger Ausdruck. Der Epheserbrief ist ein merkwürdiger Brief. Mit Tiefgang, verstehen Sie? Da können wir unsere Zähne dran ausbeißen und werden nicht fertig, die Tiefe zu verstehen. Was heißt, in ihm gelehrt sein? Also gelehrt, das heißt so viel wie unterwiesen sein. Ne? Sofern ihr in Jesus unterwiesen seid. Hier ist also die Rede davon, dass Paulus zu Leuten reden will, die sich zu Jesus bekehrt haben und dann in der Bibelstunde, im Gottesdienst, im Unterricht waren und unterwiesen worden sind. Ich brauche gar nicht weiterzureden, sagt er, wenn ihr nicht Jesus Stimme gehört habt. Und was ist das eigentlich für ein ewiges Bomben da? Kann es ja niemand beseitigen. Meine Nerven sind ja schon nicht auf Dünn. Das ist natürlich Bedürfnis nach frischer Luft. Du brauchst nicht alles zuzumachen, bloß die Klappern. Ja, verzeihen Sie, wir sind hier ein primitiver Laden, ja. Was heißt in Jesus unterwiesen? Verstehen Sie, da ist die Rede davon, sofern ihr eine Stimme gehört habt und in ihm unterrichtet worden seid. Da wird zunächst einmal deutlich, dass Paulus der Überzeugung ist, dass man im Christenstand überhaupt nur leben kann, wenn man am Leben der Gemeinde teilnimmt und lernt. Wie wichtig sind Bibelstunden, ja? Mir kriegt man einen Stich ins Herz, wenn ich so lese, so im Kirchenanzeiger, Bibelstunde fällt aus, denke ich, nicht? Ich habe es mit gutem Gewissen letztens nicht so ausfallen lassen, da fiel es nicht aus, da waren wir alle oben im Zelt, nicht? Aber es ist so maßlos wichtig, dass wir in Jesus gelehrt werden, dass wir unterwiesen werden. Und da sagen Sie ja, der Pastor, ich kann Ihnen sagen, was es für mich wundervoll war, der ich so viel reden muss, einmal die Abende da zu sitzen und auch unterwiesen zu werden, in Christus gelehrt zu werden. Nicht? Ich habe das aufgenommen wie trockenes Land den Regen, nicht wahr? Und es ist mir aufgegangen, wie wichtig es ist, dass wir auch hier nicht der Pastor allein redet. Verstehen Sie? Es ist mir wichtig, dass ein Bruder Massow vorher redet. Dass ich da sitzen kann und auch mit ihm unterwiesen werde, dass der alte Mensch getötet werden soll. Habe ich sehr nötig. Ne? Habe ich sehr nötig. Das haben wir alle nötig, in Jesus gelehrt zu werden. Aber damit ist da ist die Notwendigkeit einer Unterweisung da. Wenn mir einer sagt, habe ich nicht mehr nötig, ich kenne die Bibelstunde heute Regen, zunächst mal scheint die Sonne und so, habe ich nicht mehr nötig, dann sage ich, da wirst du dich geistlich verkümmern. Geistlich verkümmern. Aber das ist immer noch nicht ganz deutlich gemacht, was es heißt, in Christo unterwiesen werden, in Christo gelehrt seid, in ihm gelehrt seid. Was heißt in Christus gelehrt sein? Was soll das heißen? Ich kann sie anders verstehen als so, dass im Mittelpunkt aller christlichen Lehre Jesus, der Gekreuzigte, stehen muss. Sehen Sie, ich mache mal so, in meinem Bezirk von Haus zu Haus Hausbesuche. Ich wollte meinen Bezirk kennenlernen, habe ich tolle Sachen erlebt. Und dann kam ich zu einem, der war Schuhmacher, und der brüllte mich gleich an, er wäre Zeuge Jehovas, damals hieß es noch ernster Bibelforscher. Wer ernster Bibelforscher? Da sage ich, ist ja. Interessiert mich nicht so arg, Gott fragt mal nicht, ob wir zugehört haben, sondern ob wir Herrn Jesus lieb gehabt haben. Haben Sie Herrn Jesus lieb? Ja. Schön, sage ich, das aber Herr. Können Sie mir schon die Hand geben? Ich nehme mich auch. Und glauben Sie, dass ein Kreuzwort für meine Sünde gestorben ist, das Allerwichtigste ist? Ja, ich glaube auch. Ich sage nur, habe ich bloß eine Frage. Ist von dieser Hauptsache bei Ihnen am allermeisten die Rede? Nein, sagt er. Ich sage, dann sind sie am verkehrten Ende eingestiegen. In ihm unterwiesen, das heißt, In aller christlichen Lehre muss Jesu Kreuz im Mittelpunkt stehen. Meine Erlösung, meine vergebenen Sünden, mein Heil nicht. Und dies ist das Kriterium, mit dem Christen ihre Prediger und Pfarrer prüfen können. Nicht alles, was Pfarrer sagen, ist wahr. Oder ist richtig. Und es gibt gar keine Frage. Je mehr wir der Endzeit entgegengehen, viel ihr Lehrer. Und ich könnte nur dahin gehen, wo Jesu Kreuz im Mittelpunkt steht. Er, der Sohn Gottes, der Mensch wurde, der für mich starb, der auferstanden ist, der meine Hoffnung ist. Wo soll ich hinkommen, wenn er nicht im Mittelpunkt steht? Gibt eine schöne Geschichte, ich habe schon mal erzählt, als der Vater Bodelschwing von Bethel zum ersten Mal Diakonissen ins Ausland sandte, nach Kairo, da kamen diese Diakonissen vorher zu ihm und sagten, Herr Pfarrer, in Kairo gibt es alle christlichen Gemeinschaften und Sekten und Lehren und wir wissen da gar nicht, wir brauchen doch Nahrung für unsere Seele, wo sollen wir hingehen? Und da hat Bodelschwing gesagt, hört doch einfach, wo Jesu Kreuz im Mittelpunkt steht, da sei der Richtige. Wo das die Hauptsache ist, wo sich alles darum dreht, da sei der Richtige. Da könnt ihr bleiben. Er hat nicht gesagt, evangelisch-lutherisch oder freikirchlich oder so, verstehen Sie? So, wo Jesu Kreuz im Mittelpunkt steht, da sei der Richtige. Das ist eine wundervolle Antwort. In ihm seid ihr gelehrt worden, in ihm seid ihr unterwiesen worden. Das heißt, dann sein Kreuz. Es gibt große Dinge der Bibel, zum Beispiel über das neue Leben der Christen, da muss man viel sagen, nicht? Aber wenn das Kreuz Jesu nicht im Mittelpunkt steht, dann ist es eine reine Moral. Oder es ist viel zu sagen über die Endzeit. Hat mich sehr beschäftigt, wenn Jesus wiederkommt und das Weltgericht und der Antichrist. Aber wenn sein Kreuz nicht im Mittelpunkt steht, das mich errettet, in jetzt und in Ewigkeit, dann ist das Ganze eine lose Spekulation. In ihm seid ihr unterwiesen worden. O Gott, helfe uns, dass wir zu allen Zeiten solche Verkündigung, solche Unterweisung haben. Sehen Sie, das war für mich das Köstliche, wenn ich da saß und hörte Billy Graham zu. Wenn ich nach Hause ging, dann war Jesus vor meinen Augen groß geworden. Ne? Viel gesagt, was in meinem Leben anders werden muss und so, aber Jesus war mir groß geworden. Von da kommt all das Licht her. Das heißt wirklich, in ihm seid ihr gelehrt. Ja, meine Freunde, und wie in Jesus ein rechtschaffenes Wesen ist. Wenn ich doch jetzt wüsste, ob Sie noch so frisch sind, dass Sie eine schwere Sache noch mal 5 Minuten anhören können. Vielleicht singen wir eben noch ein Vers zwischendurch. Ich würde das gern noch sagen, weil ich heute Abend doch nichts mehr zu erzählen habe, nicht? Aber dann könnte ich den Vers abschließen. Singen wir eben.
Sag mal. 76, Vers 1.
Ich blicke voll Beugung und Staunen.
Ich blicke voll Beugung und Staunen.
Dass eine schlichte Jesus-Botschaft, wenn man ihm gelehrt wird, solch eine Bewegung hervorruft, wie die von Billy Graham. Darf ich zwischendurch mal eben in ein paar Zahlen sagen, dass zur Einzelseelsorge über 4.000 Menschen gekommen sind, dass die Kollekte 186.000 Mark betrug. Was mich ein wenig bewegt, sind, dass ich komme mit vielen Leuten ins Gespräch, so die Vorwürfe. Es gibt zwei Hauptvorwürfe. Der erste ist, Es ist doch ein Massenbetrieb. Jetzt hat das Volk seit 50 Jahren unablässig geschrien, die Kirche hat die Massen verloren. Die Kirche kann nicht mehr so reden, dass die Massen kommen. Die Kirche hat ja keinen Einfluss auf die Massen. Jetzt kommen mal Massen, dann ist es Massenbetrieb. Mehr brauchen wir dazu gar nicht zu sagen, nicht? Wenn es wenig sind, ist nicht recht, wenn es viele sind, ist auch nicht recht. Wie soll man es machen? Und der zweite Vorwurf, den hat also leider das katholische Kirchenblättchen aufgebracht, zuerst so andeutungsweise, dieses Ruhrwort und wie heißt das Ding? Schäbig ist das, schmutzig ist das, schmutzig. Billy Graham will hier gewissermaßen nur Geld machen. Nicht ist ja gesagt worden, dass Billy Graham seine Sachen sogar selber bezahlt, weil er diesen Vorwurf gehört hat, bezahlen die das alles selber, sogar ihr Reisen, ihren Aufenthalt, nicht einen Pfennig nehmen die mit. Aber dieses Zelt hat aufzubauen 120.000 Mark gekostet, nicht? Und dann kommen andere Unkosten, 150.000 Mark allein Essen. Und wir müssen für Berlin gewissermaßen mitsammeln, da sind 40.000 Mark für Berlin noch wenig, ja? Verstehen Sie? Weil die Berliner mit Ostgeld bezahlen zum großen Teil. Also das ist genauso ein dummer Vorwurf. Aber auf diesen zweiten dummen Vorwurf braucht man gar nicht zu antworten, nicht? Der kommt aus der Hölle. So, nun komme ich zu dem letzten Vers noch. Können Sie mal richtig zuhören, nach dieser kleinen Pause? Vers 21, ihr seid in ihm gelehrt. Da sagt Luther jetzt, wie in Jesus ein rechtschaffenes Wesen ist. Also da müssen Sie jetzt mal ein bisschen Ihren Kopf schalten. Luther übersetzt es richtig, aber der Sinn wird so nicht deutlich. Was ist der Sinn dieses merkwürdigen Satzes? Wörtlich heißt es, wie in Jesus Wahrheit ist. So heißt es da, wörtlich, im Griechischen. Ihr seid in Jesus gelehrt. Ihr habt gelernt, wie in Jesus Wahrheit ist. Was soll das heißen? Bitte sehen Sie mal in den Text rein. Dann fällt Ihnen auf, dass immer steht, Vers 20, Christus. Ihr habt Christum nicht also gelernt. Nicht? Christus steht da. Und dann heißt auf einmal am Schluss Jesus. Das bringt uns auf die Spur. Sehen Sie, das Wort Christus ist ein Titel. Das heißt zu Deutsch der Gesalbte. Das ist dasselbe wie im Hebräischen das Wort Messias. Es wird im Alten Testament verkündigt, es wird einer kommen, der ist gesalbt, ein Messias. Gesalbt wurden im Alten Testament die Könige, die Verkündiger von Gottes Wort, die Propheten und die hohen Priester, die das Volk versöhnten. Die tauchten schließlich alle nichts, die Propheten nichts und die Könige, die hohen Priester. Und da kommt die Verheißung, es kommt mal einer, der ist richtig gesalbt. Der ist König, der ist Verkündiger der Wahrheit von Gott. Und der hohe Priester, der mit Gott versöhnt. Er wird alles sein, der wahre Messias, der Gesalbte. Und die sogar in Heidenvölkern, beim Vergil, etwa in Römern, gibt es so Worte von Sprechen, von dieser Völkersehnsucht. Der eine große König, hoher Priester, der Frieden bringt, nicht? Und der Gottes Wahrheit verkündigt. Wann kommt der Messias oder griechisch Christus? Und nun ist die Botschaft des Neuen Testaments, der Mann Jesus, der in Bethlehem geboren wurde, der in Nazareth aufwuchs, der mit 30 Jahren auftrat, ein herrlicher Mann, der mit 33 Jahren ans Kreuz geschlagen wurde und von Gott erweckt wurde. Dieser Jesus, so hieß er, ist doch Christus. Das war die Frage, die im Neuen Testament gestellt wird. Glaubst du, dass Jesus doch Christus ist? Und Paulus sagt vorher, ihr seid in Christus hineingelehrt worden. Das heißt der Versöhner, der Seligmacher, der König, steht im Mittelpunkt der Predigt, ihn seid ihr gelehrt worden. Und nun kommt er wieder drauf, dass Christen einen anderen Wandel führen als die Weltmenschen, als die Heiden. Und dann sagt er, alles das, was im neuen Wandel gebraucht wird, ist in dem Menschen Jesus Wahrheit geworden. ist in dem Menschen Jesus Wahrheit geworden. So anders ihr von ihm gehört habt, ihn gehört habt, seine Stimme, so anders ihr in den Christus hineingelehrt worden seid. Und nun knüpft er am vorigen an, ihr seid anders unterrichtet, wie es in Jesus Wahrheit geworden ist. Das heißt, in Jesus wird uns gezeigt, wie der neue Wandel aussieht. In dem Menschen Jesus, in der historischen Persönlichkeit Jesus, wird uns vor Augen gestellt, dass ein Christ anders wandelt wie ein Weltmensch. Jesus ist nicht nur mein Erlöser, sondern mein Modell. Und wenn ich ihm ganz ähnlich werden könnte, was nicht geschieht, dann würde die Welt mich auch kreuzen. Aber daran bleibt, in Jesus ist der Gedanke Gottes, wie sein Ebenbild aussehen soll, Wahrheit geworden. Ist deutlich, nicht wahr? Und nun wird das im Folgenden ausgeführt, wie das aussieht, wenn man Jesus zum Vorbild nimmt. Und es ist doch einfach eine wundervolle Wahrheit, auch dass in dieser schmutzigen Welt da einer da ist, den man ansieht und kann sich freuen. Nicht? Und da ist der Gedanke Gottes wegen Erfüllung gegangen, Menschen nach seinem Ebenbild. Aber es musste schon sein eigener Sohn sein. Aber nach ihm wollen wir uns jetzt ausrichten. Man sagt heute, der Mensch braucht ein Leitbild, nach dem er sich richtet. Nicht, wie er sich räuspert, wie er spuckt, das hat er glücklich abgeguckt. Der Wallenstein war für viele Leute das Leitbild. Für Christen ist Jesus das Leitbild.